Bitcoin ist gerade verdächtig ruhig, die Volatilität ist historisch niedrig, das Handelsvolumen dünn und trotzdem positionieren sich Hedgefonds plötzlich so bullisch wie selten zuvor. Gleichzeitig dreht sich das Makrobild, Zinserhöhungen werden wieder ausgepreist und der Geschäftszyklus zieht überraschend an. Die entscheidende Frage, sehen wir jetzt die Voraussetzung für Bitcoins nächsten großen Move oder baut der Markt nur die nächste Falle auf? In dieser Folge schauen wir uns an, was hinter der ungewöhnlichen Positionierung steckt, welche Makrodaten für Bitcoin jetzt wirklich zählen und welche Kursmarken entscheiden könnten, ob die Bullen recht behalten. Und damit herzlich willkommen zurück zum BTC Echo Invest Podcast mit mir, Johannes Maxwell, und dem Marktexperten, unseren geschätzten Marktexperten Stefan Lübeck. Grüß dich, Stefan. Viele Analysten verweisen auf Bitcoins bemerkenswerte Resilienz der vergangenen Tage und Wochen. Strategy verkauft weiter Bitcoin, auch heute wieder. Der Goldcard-Hack erschüttert Bitcoin-OGs und doch ist die Vola der Kryptoleitwährung historisch niedrig. Und besonders diesen Chart von CryptoQuant finde ich in dem aktuellen Kontext spannend. Hedgefonds auf der CME sind netto long. Zunächst ein super seltenes Ereignis, wie wir halt auch sehen, diese grünen Zipfel, das passiert doch relativ selten. Die Hedgefonds oder generell die Strategie ist ja hier einfach eine Arbitrage-Strategie, bei der Spot-Bitcoin gekauft wird und an der CME dann geshortet wird. Deswegen sieht man hier auch so viel rot, um basically diesen Basis-Yield zu kassieren. Jetzt sind die Suits aber long, so wie der Chefanalyst von CQ, also CryptoQuant, sagt. Sind das die Signale, die wir für eine Bodenbildung sehen müssen, oder glaubst du, dass der Markt uns hier eine Falle stellt?
Naja, erstmal Herr Johannes nochmal, hallo ihr Lieben. Charts don't lie, sage ich da immer so schön. Da sieht man, das ist definitiv eine interessante Entwicklung, gerade wenn man mal guckt, wann es vorher grün wurde und was dann Bitcoin danach gemacht hat. Ne, da wurde auch nicht, also selten genau das Tief getroffen, gerade zuletzt nicht. Aber es kann dann zumindest mal eine Trendfortsetzung gen Norden bedeuten, wenn die sich so positionieren. Gleichzeitig ist auch, seht ihr im Chart nicht, die Implied Volatility, du hast es schon gesagt, die Volatilität insgesamt bei Bitcoin ist historisch niedrig, aber auch die Implied Volatility am Optionsmarkt, die ist zuletzt wieder deutlich abgerutscht und in der Vergangenheit kam es dann kurz danach oftmals zu einer größeren Kursbewegung von im Durchschnitt 10-15% bei Bitcoin. Legt man jetzt die Futures-Positionierung zugrunde, wäre also ein Up-Move, den sicherlich vielleicht auch nicht so viele erwarten dürften, durchaus vorstellbar. Zumal es den Hedgefonds am Future-Markt ein leichtes sein dürfte, bei dem aktuellen geringen Spot-Handelsvolumen wiederum dann auch mal eine größere Kerze aus dem Hut zu zaubern.
Yes, die Futures-Daten, die werden nachher noch eine Rolle spielen. Wir wollen gleich auch nochmal auf die gemischte Makrolage und die Bedeutung für den Kryptomarkt eingehen. In den USA gab es ja einen überraschenden Stellenabbau. Die Preise steigen und doch verzeichnet das verarbeitende Gewerbe den stärksten Anstieg seit 2022. Das hat natürlich alles Implikationen, die wir besprechen wollen. Vorher aber noch ein kurzes Wörtchen von unserem Sponsor.
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Und noch ein kurzer Hinweis an euch. Vergesst nicht, euch die BTC Echo App zu holen. Verfügbar im App und Play Store. Hier habt ihr alle Krypto-News-Stories und Kurse im Überblick. Und für den kompletten Krypto-Überblick empfehle ich euch noch das Plus-Abo dazu für tiefgehende Kursanalysen, Experten-Insights und viele weitere Benefits. Jetzt downloaden. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und natürlich, wenn euch dieser Content gefällt, hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal. Dann gibt's auch mehr davon. Lass uns einmal in das Hauptthema übergehen. Stefan, wir sind offenbar wieder in einem Bad News ist gleich Good News Regime. Der Arbeitsmarktbericht in den USA vergangene Woche überraschte und in der Folge haben sich die Zinserwartungen auch wieder maßgeblich geändert. Wir sehen es hier, während der Markt bis vor kurzem noch eine Anhebung bei der FOMC-Sitzung im September erwartete, sieht es jetzt nach einem Hold aus. Das sind ja die Polymarket-Daten. Der Grund, die US-Beschäftigung in dem Non-Farms-Payroll-Bericht sank im Juli um 23.000 Stellen. Erwartet war ein Zuwachs von 80.000 und die Berichte für Juni, beziehungsweise die Zahlen besser gesagt für Juni und Mai, wurden um insgesamt 103 Stellen nach unten korrigiert. Das Lohnwachstum sank gleichzeitig auf 3,2%. Der US-Arbeitsmarktbericht ist also, ja, ich würde sagen, nicht so stabil wie zuvor und das hat Implikationen für das duale Mandat der Fed. Wir wissen auf der einen Seite, Inflation muss kontrolliert werden, aber halt auch die Arbeitslosigkeit. Stefan, aktuell wird der befürchtete Rate-Hike also ausgepreist. Wann würde ein Cut, was ja positiv für Bitcoin und Co. wäre, wieder ins Visier der Märkte kommen?
Naja, es stehen in dieser Woche ja die neuesten CPI-Verbraucher- und Erzeugerpreise an, Mittwoch und Donnerstag, also da wird es spannend. Sollten diese tatsächlich ein weiteres Indiz dafür liefern, dass die Inflation in den USA sich abkühlt und die schwachen Arbeitsmarktzahlen sich auch bei der Veröffentlichung Anfang September, weil das sind dann im Grunde genommen die aktuellsten, auf die die Fed dann im Endeffekt auch zurückgreifen kann, weil ja im September auch die nächste Leitzinsentscheidung ist, dann womöglich auch nochmals weiter eingetrübt haben, dürfte das die Wahrscheinlichkeit auf zumindest mal keine Zinserhebung, wie übrigens von Goldman Sachs vor mehreren Wochen schon erwartet, weiter steigern und bei anhaltender Tendenz sich dann in den Folgemonaten womöglich in einen Cut drehen oder die Wahrscheinlichkeit eines Cuts. Es dürfte maßgeblich davon abhängen, wie stark der Impact, das ist meine persönliche Meinung, der Impact der erhöhten Öl- und Rohstoffpreise auf die Inflation in den kommenden Monaten ausfallen werden. Man darf nicht vergessen, dass die USA durch anhaltendes Anzapfen der strategischen Ölreserven versuchen, diese Auswirkungen des hohen Ölpreises zu reduzieren auf die eigene Wirtschaft. Ob das im Endeffekt ausreicht, um die Inflation langfristig zu deckeln, werden, denke ich mal, dann auch die Daten in den kommenden Monaten indizieren. Vielleicht gibt es dann ja auch wirklich das finale Friedensabkommen im Iran, das dann im Endeffekt dann auch wirklich mal Ruhe ist.
Genau, es ist ja immer ein Auf und Ab. Man weiß immer nicht genau, okay, wenn jetzt wieder ein Friedensangebot kommt, ist das dann wirklich das finale Ding? Es ist jetzt auch schwer zu erkennen, meiner Meinung nach, wann das tatsächlich der Fall sein wird. Aber wir werden sehen. Wir wollen uns aber heute nicht mit dem Iran und der Straße von Hormuz beschäftigen. Eine Theorie, die sich aktuell unter einigen Krypto-Hopefuls, ich nenne sie absichtlich so, formiert, ist, dass die Makroweichen sich nun wieder zugunsten der Kryptobranche stellen. Der letzte Woche besprochene AI-Scare scheint auch erstmal überwunden. Die aktuelle Berichtssaison ist fast zu Ende und hat gezeigt, dass 76% der Unternehmen ihre Earnings per Share-Erwartungen tatsächlich geschlagen haben. Also erstmal auch ein positives Zeichen. Wir hatten ja diesen ganzen Blow-up auch im Situational Awareness und selbst der Herr Leopold Aschenbrenner ist angeblich wieder mit $400 Millionen dabei und kauft ein privates Unternehmen, von dem man nicht weiß, welches. Also dieser ganze AI-Scare hat sich quasi innerhalb von 2 Wochen fast umgedreht. S&P 500 neues All-Time-High. Hinzu kam ein starker ISM-Release, der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, man muss diese Unterscheidung tatsächlich machen, stieg auf 55,6. Das ist der stärkste Wert seit 2022, also ein sehr großer Sprung, wie wir hier sehen. Und ja, hier wird gerne ja auch die Korrelation zwischen Bitcoin und dem ISM gezeigt. Wir haben es ja auch nochmal in den Chart, die Theorie, Bitcoin wird gestützt durch natürlich Liquidität und damit einhergehend eine Expansion im Geschäftszyklus und hier auch ein paar historische Daten, die das ziemlich eindrucksvoll zeigen. Jetzt sind die Daten aber doch etwas widersprüchlich. Die Arbeitslosigkeit fällt, es gibt aber trotzdem einen Stellenabbau und doch wächst die Zuversicht auf eine Expansion der US-Wirtschaft, die Potenzial natürlich auch für Krypto birgt. Wie ordnest du das Ganze ein, Stefan?
Also die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 sind auf Kurs, kann man sagen. Im zweiten Quartal tatsächlich um 47% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Damit würde das Gewinnwachstum den höchsten Wert seit dem zweiten Quartal 2021 erreichen. Und das ja im Zuge dieses, ja, whatever it takes, also den Nachwehen von Corona. Da kam man ja quasi aus dem, ja, wie Asche, wie sagt man, wie Phönix aus der Asche ging es dann im Endeffekt. Die Gewinnmargen der Unternehmen im S&P 500 sind im zweiten Quartal im Durchschnitt um 16,7% gestiegen. Damit haben sie mit deutlichem Abstand den höchsten Stand aller Zeiten erreicht. Also man sieht, diese AI-Nummer pusht das schon. Die US-Wirtschaft ist aktuell in einer Phase, die historisch einige der stärksten Aktienmarkt-Rallys hervorgebracht haben. Und der ISM Manufacturing PMI für die USA stieg, wie du ja bereits erwähnt hattest, im Juli auf 55,6 und übertraf damit die Erwartung von 54,0 deutlich. Das ist vor allem nicht nur der höchste Stand seit 4 Jahren, sondern auch bereits der 7. Expansionsmonat in Folge, hast du, glaube ich, auch erwähnt. Und ja, 2026 entwickelt sich damit deutlich anders als die Jahre 2022 bis 2025, weil wir sehen jetzt im Grunde genommen dieses nachhaltige, die Wirtschaft, das verarbeitende Gewerbe vor allen Dingen, gewinnt wieder hinzu. Lange Zeit war es ja so ein bisschen das verarbeitende Gewerbe in den USA Schwäche. Der Dienstleistungssektor hat das irgendwie gerade noch so gehalten, oberhalb der 50. Der ist eher auf dem Rückgang, wohingehend tatsächlich wieder dann mehr produziert wird in den USA. Interessanterweise da noch hinzugefügt, wir hatten über die Yen-Schwäche gesprochen, das wissen wir, hatten wir in den Vorwochen schon häufig gesprochen, dass auch dort tatsächlich die Industrie an Dynamik gewinnt. Darf nicht wundern, schwacher Yen, wissen wir, sorgt eher dafür, dass mehr exportiert wird. Aber der Einkaufsmanager-Index in Japan für das verarbeitende Gewerbe ist auf 54,5 gestiegen und indiziert ebenfalls nachhaltiges Wachstum mit dem 7. Expansionsmonat in Folge. Damit wuchs die Industrieproduktion so schnell wie seit 2014 nicht mehr in Japan. Da sieht man auch dort stark. Und ja, warum erwähne ich jetzt noch Japan? Man kann eigentlich sagen, wenn zwei der weltweit größten Industrienationen, sind sie beide, auch wenn Japan quasi ein bisschen auf dem absteigenden Ast insgesamt vielleicht ist, gleichzeitig an wirtschaftlicher Dynamik gewinnen, deutet vieles darauf hin, dass sich der globale Industrie- und Konjunkturzyklus weiter eher beschleunigen dürfte. Für Aktien und andere Risikoanlagen wäre ein solches Umfeld grundsätzlich positiv, sieht man ja auch in Häkchen hier bei Bitcoin als Beispiel. Vorausgesetzt, das stärkere Wachstum führt dann im Endeffekt nicht zu erneutem Inflations- bzw. Zinsdruck. Das ist immer die Gefahr, die dann so irgendwann dann wieder reinschwappen könnte. Der von dir angesprochene Widerspruch einer fallenden Arbeitslosenquote in den USA bei gleichzeitig abgebauten Arbeitsplätzen in der US-Wirtschaft, also die negativen NFPs, muss im Endeffekt kein Widerspruch sein, da unterschiedliche Bemessungsgrundlagen hier angewandt werden. Zwar haben wir im Juli 23.000 Stellen abgebaut, ein schwacher NFP-Wert. Wenn aber Menschen gleichzeitig die Erwerbsbevölkerung verlassen, weil sie beispielsweise nicht mehr aktiv nach einem Job suchen, werden sie im Endeffekt auch nicht erfasst, weil sie statistisch nicht mehr als arbeitslos gelten. Das ist so ein bisschen die Krux einer Sache. Dadurch kann die Arbeitslosenquote sinken, obwohl der Arbeitsmarkt eigentlich tendenziell eher schwächer wird oder Schwäche initiiert. Und für die Fed ist deshalb, muss man sagen, das Gesamtbild entscheidend. Die gucken logischerweise auf NFP, die gucken auf Arbeitslosenquote, die gucken auf die Erwerbsquote, das Lohnwachstum, das hat auch wieder wichtig bezüglich Inflation, jetzt hat man da auch wieder so eine Lohnwachstumsspirale, die Arbeitsstunden, also gehen die im Endeffekt zurück oder ist sozusagen nicht nur Vollbeschäftigung vielleicht oder eine hohe Beschäftigungsgrad, sondern auch, dass die Leute sozusagen viel jede Woche arbeiten, kennen wir bei uns 40 Stunden, 37, 42 Stunden etc., und Revisionen, die nachhaltigen, also die nachgelagerten, das ist so das Wichtigste, was da genannt werden dürfte. Lustigerweise, du hast ja erwähnt, dass die auch für Juni und Mai gen Süden revidiert wurden. Das heißt, wenn man nur nach den NFPs geht, dann sieht man, so doll sieht das gar nicht aus. Ein schwacher NFP bei gleichzeitig sinkender Arbeitslosenquote kann aber durchaus auf einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt hindeuten insgesamt, sondern wenn gleichzeitig halt auch die Erwerbsquote fällt. Und das ist so ein bisschen das, wo die Fed dann womöglich gegensteuern müsste. Das hat der Markt auch in der Vorwoche im Endeffekt eingepreist, gesagt hat, oh, sieht ja gar nicht so gut aus beim Arbeitsmarkt. Das heißt, check bei sozusagen im Bereich Arbeitsmarkt. Jetzt brauchen wir nur die Inflation ein bisschen niedriger. Dann kann Herr Walsh ja im Endeffekt mit seinem Expertenteam, die das ja alles bestimmt ganz toll analysiert haben, dann auch sagen, told you so, wir warten, haben erstmal abgewartet und jetzt sieht's gut aus. Wir werden sozusagen Herrn Trump entsprechen und dann womöglich die Leitzinsen senken, weil das ist ja das, was die USA im Grunde genommen braucht, wenn man guckt auf die Verzinsung der Staatsanleihen, weil billig ist Refinanzierung von Schulden aktuell bei weitem nicht.
Ja, jetzt gehen wir mal zu den Aktien über und S&P 500 ein neues All-Time-High erreicht in den letzten Tagen, also letzte Woche besser gesagt. Interessante Signalwirkung dahingehend, weil ja auch viel über Top-Signale gesprochen wurde. Der Fonds von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, besser gesagt das Unternehmen, ist erstmals wieder Nettokäufer gewesen im zweiten Quartal diesen Jahres. Saßen ja auf fast 400 Milliarden Dollar an Cash und war ja auch immer so ein Indikator dafür, ne? Je mehr Cash sich hier bei Berkshire Hathaway aufbaut, desto größer das Signal für einen Stock-Market-Crash. Jetzt allokieren sie wieder, man muss natürlich auch sagen, nicht mehr unter der Führung von Warren Buffett, sondern der neue, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, das weißt du wahrscheinlich.
Ich habe auch vergessen. Aber ich weiß, okay. Aber Warren hat tatsächlich, weil das, was du jetzt gleich sagen wirst, auch dort hat er wohl im Hintergrund sein, das abgesegnet, hat gesagt, das passt, habe ich gehört.
Genau, ja, weil ich gab auch ein Interview von Warren Buffett, wo er vor kurzem oder in diesem Jahr gesagt hat, das war ein Fehler, Google vorher zu verkaufen und so weiter und so fort. Und jetzt stellt sich tatsächlich heraus, dass Berkshire Google/Alphabet gekauft hat, 10 Milliarden Dollar. Ich glaube, insgesamt haben sie 20 Milliarden Dollar. Die andere Firma war ein Bauunternehmen, was wir auch im Vorgespräch meinten, war sehr skurril, dass er da gerade eher bergab geht. Vielleicht auch ein Bottom-Signal für die Branche. Hat jedenfalls nichts mit uns zu tun. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, dass Berkshire nun nicht bekannt dafür ist, Stock Market Tops zu kaufen oder zu glauben oder zu allokieren, wenn sie glauben, dass der Aktienmarkt einen Top erreicht hat. Ist das also ein Indiz dafür, dass selbst die konservativsten Anleger beim Stock Market Stuhltanz dabei sein wollen? Sprich, dass dafür, dass eine Rallye weitergeht? Was sagst du?
Das ist übrigens die 10 Milliarden. Er hatte Google auch vor einer Weile, haben die Google schon mal 20 Milliarden Darlehen auch noch gegeben, ne? In, über die Unternehmensanleihe, weil die ja im Grunde genommen Cashflow negativ waren. Die sammeln ja ein wegen dem ganzen Capex-Spending. Und auch dort waren die sofort am Start und haben gesagt, wie, ihr wollt 80 Milliarden einsammeln, gut, 20 kommen von uns. Nehmt hin. Insofern, ja, auf Berkshire bezogen, zumindest wirkt es so, dass sie nicht mehr ganz auf einem ganz so hohen Cash-Batzen sitzen wollen und dann einfach nur sozusagen zusehen wollen, wobei natürlich sagen, dass der Cash liegt nicht auf dem Konto, sondern die werden das natürlich auch in US-Staatsanleihen und so feuern. Also im Grunde eine Rendite erwirtschaften die sozusagen über diese riesige Geldmenge dann im Endeffekt natürlich schon. Ja, man muss aber sagen, ja, sie sehen vielleicht, okay, diese Korrekturen, die wir sehen, diese Zwischenkorrekturen, die wir im Zuge des Iran-Konflikts hatten, also quasi im März, das ist im Grunde genommen das Tief dann wieder irgendwann Ende März dann im Endeffekt war, da wurde ja auch sehr schnell wieder hochgekauft. Jetzt hatten wir im Vormonat oder in der zweiten Juli-Hälfte diesen Abverkauf bedingt durch AI-Wette zu Ende, Fragezeichen. Im Endeffekt wissen wir, da sollten nur ein paar gehebelte Fonds wegliquidiert werden. Und da sieht man, es wird direkt wieder hochgekauft. Das heißt, es ist auch deutlich schwieriger zu sagen, wo kaufe ich jetzt eigentlich im Endeffekt rein? Und auch wenn man vielleicht insgeheim hofft, das muss doch mal 50% korrigieren, weil so viel Cash auch auf der Seitenlinie ist und weil so viel Geld, ne, in 8 Billionen mittlerweile in Geldmarktfonds, die im Grunde genommen ja sehr liquide sind, die auch sehr schnell rausgezogen werden können, um dann wieder in den Aktienmarkt gepusht zu werden, ist das auch für Berkshire Hathaway schwieriger geworden. Die Zyklen sind ein bisschen anders geworden. Und das Google Invest ist zudem ja eigentlich langfristig zu sehen. Da dürfte es mit Sicherheit, falls es dann doch nochmal eine größere Korrektur geben würde, aufgestockt werden. Gegebenenfalls stehen die auch vor, ja, also Berkshire selber, vor einem Paradigmenwechsel, was die Investments angeht, da der Markt halt, wie gesagt, schlicht nicht mehr so stark rutscht, zumindest Stand heute. Und diese AI-Growth-Story, und darüber hatten wir ja im letzten Invest-Podcast am vergangenen Monat, Montag, da sonst gerne mal reinhören, darüber gesprochen, womöglich erst im ersten Drittel seines Zyklus stehen könnte. Und so gesehen, dieser kurzfristige Move in den letzten paar Wochen da, wie gesagt, eher ein Leverage-Flush war, als schon dieses AI ist zu Ende, die Growth-Story. Wir haben jetzt das Zyklus-Top gesehen. Danach sind wir uns beide einig. Sieht aktuell zumindest mal überhaupt nicht aus.
Ja, wir haben ja auch letzte Woche über die Intervention des Treasury Secretary bzw. des Finanzministeriums in den USA beim Yen-Dollar gesprochen. Und auch das war ja das war die These des letzten Invests, so ein Signal dafür, dass eine stimulativere Umgebung für die Märkte kommen könnte. Wenn jetzt auch noch Zinssenkung dazu kommen könnte, wäre das sicherlich halt auch nochmal ein Booster für eben diesen Zyklus, den du gerade genannt hast, ne? Also das erste Drittel, vielleicht fängt dann das zweite Drittel an. Jetzt ist ja auch immer die Sache, dass man auf Gold zeigt und sagt, ja, wenn Gold steigt, dann ist es häufig auch ein Indikator dafür, dass sich die Finanzbedingungen oder Finanzierungsbedingungen verbessern könnten. Jetzt haben wir auch tatsächlich gesehen, dass Gold letzte Woche 7% im Plus war, teilweise sogar noch ein bisschen mehr. Und wir sehen auch gleichzeitig, dass Bitcoins Korrelation zu Gold wieder positiv ist, beziehungsweise zunimmt. Meinst du, hier hängt ein Zusammenhang, also dass beide Assets möglicherweise diese lockereren Liquiditätsbedingungen einpreisen? Glaubst du, dass das der Fall sein könnte? Gibt Gold hier quasi die Richtung für Bitcoin vor auch?
Also Gold und auch Silber, also beide Edelmetalle, tatsächlich Platin und so sogar auch, also der ganze Edelmetall-Commodity-Sektor, scheinen ihre Korrektur der letzten 6 Monate durch den Ausbruch tatsächlich über wichtige Chartmarken in der Vorwoche jetzt beendet zu haben, weshalb unter anderem jetzt auch CTAs, also Technical Trader, Technical Trading Advisor, also die im Grunde genommen wirklich auf ganz klare Ausbrüche auch achten, dann im Endeffekt aufgesprungen sind in der Vorwoche. Oftmals ein gutes Zeichen, wenn die sich auch wieder trauen. Das heißt, die sehen dann eher, okay, wir können da wirklich, da entsteht jetzt wieder Momentum und da entsteht ein Zyklus. Dass Edelmetall und in der Folge auch Bitcoin einen bullischen Move machen könnten, hängt sicherlich auch mit der dann in der Vorwoche reduzierten Wahrscheinlichkeit auf eine Zinserhöhung bei gleichzeitig immer weiter steigenden Staatsschulden ab. Denn der US-Dollar-Index kam in der Folge letzte Woche ebenfalls zurück, was historisch bedingt Rückenwind für dollar-denominierte Assets bedeutet. Und die USA liegt nun übrigens ja oberhalb der 40 Billionen US-Dollar-Marke, also sie haben die nächste krasse Marke erreicht bei ihrer Verschuldung. und hat sich, und das musst du dir mal geben, allein im Juli im Durchschnitt jeden Tag um 15 Milliarden US-Dollar neu verschuldet. Day for day for day. Also das ist schon 450 Milliarden innerhalb eines Monats. Hard Assets sind dann womöglich, und da zähle ich jetzt Bitcoin einfach mal rein, ein adäquates Mittel, um sich dagegen abzusichern. Bei Bitcoin wissen wir, wir haben auch eine Mengenlimitierung, ähnlich wie bei Silber und Gold. Auch wenn es kurzfristig betrachtet eher nicht wie ein Inflationshedge wirkt. Ne? In den vergangenen Zyklen war immer so, ja, Bitcoin ist doch der Inflationshedge, dann kam die krasse Inflation, dann war aber Dollar King und im Endeffekt war aber, was macht Bitcoin jetzt? Dann im Endeffekt hat es das nicht gezeigt. Kurzfristig, wenn man aber mal die sozusagen die Makrobrille aufsetzt und das Tele mal weglegt, dann aber im Endeffekt ja schon. Und sollte Gold seine Aufwärtsbewegung fortsetzen, könnte auch Bitcoin, denke ich, weiter folgen. Ein Blick hier kann auch lohnen auf die ETF-Inflows. Da zeigen, dass die Wall Street-Produkte 853 Millionen an Inflows gesehen haben. Das deutet auf neues Anlegerinteresse hin. Immerhin der größte Anstieg, Wochenanstieg an Inflows seit Mitte April. Also na, auch dort geht es wieder voran. Und allen voran, und da sage ich nochmal, wenn diese Tendenz, wenn das nicht so eine einmal tolle Woche war, sondern wir im Grunde genommen diese Tendenz sich fortführt, auch in den kommenden Wochen, dann wäre das insgesamt definitiv positiv für Bitcoin allen voran zu werden.
Genau, du hast ja gerade gesagt, dieses Inflation Hedge, das Narrativ hatte sich dann geändert zu Debasement Hedge. Und ich glaube, das ist ja auch das Szenario, was wir jetzt zeichnen, ein Debasement der monetären Lage, beziehungsweise halt auch der fiskalen Lage. Also, dass das natürlich Umgebungen sind, in der Bitcoin gut performt. Entsprechend die Spot-ETF-Zuflüsse. Und ich sage hier bewusst Spot, weil wir einmal auch auf den Futures-Markt nochmal schauen wollen. Skeptisch macht mich nämlich dieser Chart hier oder beziehungsweise eine Analyse von Fractal. Sie verweisen auf ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Long- und Short-Positionen über verschiedenste Derivate. Wartebörsen hinweg. Aktuell also deutlich mehr Longs als Shorts, also das bullische Sentiment wird hier bereits in Long-Positionen ausgedrückt. Und das ist eigentlich auch eher typisch für bullische Phase und Rallies, schreiben auch die Analysten. Die haben hier einen Indikator erstellt, den sehen wir hier in Gelb. Das ist das Open Interest Positioning beziehungsweise Net OI Imbalance, also die Disbalance dieses Open Interest, wenn man so will. Einfach zu lesen, bei 1 ist das ein klares Sell-Signal, das sind die blauen Bereiche, in denen wir hier waren. Das heißt, wenn deutlich, deutlich, deutlich mehr Longs als Shorts sind, dann ist das immer ein Signal dafür, dass der Markt hier auch überhitzt. Und entsprechend ist ein starker Anstieg auch häufig vor größeren Liquidationsevents zu beobachten. Zum Beispiel im letzten Bullenmarkt hier 2024 hat man das ganz gut gesehen, dieser fette blaue Balken da. Starke Long-Positionierung in den letzten Wochen haben wir auch gesehen, also einen sehr starken Anstieg. Wir waren aber auch echt im Keller, weshalb wir jetzt gerade so in einem relativ neutralen Bereich sind. Also wir haben noch keine Extremwerte erreicht, aber der Analyst erklärt auch, dass eine Korrektur oder eine Bereinigung an dieser Stelle gesund wäre, damit das Wachstum organisch weitergehen würde oder könnte. Glaubst du, die Bitcoin-Bullen könnten also vielleicht schon ein bisschen zu übereifrig sein, dass hier möglicherweise zu früh Long-Positionen im großen Maßstab gesetzt werden und es hier nochmal zu einem Flash kommen könnte?
Liebe Traderinnen und Trader, genau die durch Coins scrollen wie durch Reels, die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte, erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Also es ist noch nicht so ein krasser Long-Overhang, wie wir in der Vergangenheit mal gesehen hatten. Du hast es ja gesagt, wenn im Grunde genommen alle die Gier trifft und alle hebeln nur noch rein, weil kann ja nur noch höher gehen, dann ist oftmals das Schlimmste. Wir haben sicherlich erhöhtes Liquidationsrisiko, keine Frage. Insbesondere, wenn das Spot-Volumen, deswegen ist es vielleicht auch ein positives Indiz gewesen, dass wir die Inflows mal wieder wirklich größere gesehen haben in die ETFs. Wenn die verhältnismäßig zum Volumen am Future-Markt derart unterdurchschnittlich bleiben, wie zuletzt, denn dann ist die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite erhöht, wenn im Endeffekt einfach gesagt charttechnisch Folgekäufe ausbleiben. Zudem ist es dann nämlich auch für Market Maker natürlich nochmal viel leichter, den Kurs in die Liquidation Zones zu steuern, wenn das Spotbuch so ausgedünnt ist wie aktuell. Ich habe da nochmal gerade die Liquidation Map, die aktuelle, mitgebracht. Auf 3-Monats-Basis seht ihr hier, nämlich mit Blick auf die Bitcoin Liquidation Map dürften dann insbesondere das Cluster der gehebelten Longs zwischen 62,2 und ja so 60.500 als Ziel für Market Maker für den Sweep fungieren. Was mich jedoch positiv stimmt, das geringe Spotvolumen bei einer derartig langen Seitwärtsphase, wie wir sie jetzt ja gesehen haben auch, und relativ, ja, ich sag mal Langeweile, ne, Volatilität war weg, dann potenziell zumindest mal noch einiges an Futter für zukünftiges Spotbuying bietet, welches dann den Kurs dann auch nachhaltiger stützen könnte. Einen Ausbruch über die letzten Verlaufshoch um 67.000 samt Liquidation, das sieht man hier auf der Oberseite, das ist auch viel gelb, könnte dann den Kurs so in den Bereich bis 68.500 führen. Und nehmen wir diese Zone hier im Endeffekt raus, wo ich mit meinem Mauszeiger gerade bin, sprich 68.5, das dann auch vielleicht durch Spotbuying nochmal zusätzlich gepusht wird, dann haben wir vielleicht eine Möglichkeit, perspektivisch bis in diese Zone vor diesem harten Abverkauf im Ende Mai, dann im Endeffekt irgendwo den Bereich so 75.000, da liegt das nächste Cluster, nochmal anzulaufen. Denn, und das ist so ein bisschen das, was ich immer in Frage stelle, denn dass der 4-Jahres-Zyklus, ja, aktuell haben die, die gesagt haben, ist doch klar, es wird 4-Jahres-Zyklus, kann man sagen, habt ihr aktuell recht gehabt. Ob der jetzt aber so in Stein gemeißelt ist, ne? Und gerade wenn das im Endeffekt alle sehen, also safe, egal ob du jetzt Krypto, Twitter oder wen ihr fragt, sagen jetzt ja alle, der Boden wird jetzt im September sein. September ist das Tief, das ist quasi in dem Chart schon markiert und reingeschrieben. Ja, ob der das dann da wirklich so ein bisschen ist, wenn das wiederum alle sehen, lässt mich das so ein bisschen hinterfragen. Denn was alle sehen, kommt selten. Also entweder, persönliche Meinung, sehen wir Frontrunning aktuell und diese ETF-Zuflüsse zuletzt, obwohl gemerkt der Clarity Act ja erstmal Geschichte ist, wo man denken würde, okay, eigentlich dann würden die das ja nicht reinfallen, weil ja alle gesagt haben, ey, wenn Clarity Act kommt, dann kommt das große Institutional Buying und dann werden die ETFs auch wieder massive Zuflüsse sehen, das war so ein bisschen das Narrativ, dass die der Verschiebung zumindest mal, ich glaube, der kommt gar nicht mehr 2026 und dann vermute ich auch überhaupt nicht mehr. Das ist aber wieder eine persönliche Meinung, dass ja, wir eigentlich sehen haben, viel Frontrunning und das ist das eine Szenario, dass alle, wenn die sagen, ja, September, ich warte bis September mit Käufen, dass die im Endeffekt dann da doof sitzen und die Kurse, vielleicht die Marken, wo sie kaufen wollten, dann nie wieder erreicht werden. Oder dann womöglich doch sogar später als alle meinen zu wissen, ergo, ja, das Tief, Zyklus-Tief dann nicht vielleicht September, Anfang Oktober ist, sondern im Endeffekt dann erst vielleicht auch nach den Zwischenwahlen, die ja, ich glaube, 7. November oder was sind in den USA, dann irgendwo vielleicht November, Dezember dann erst kommen. Also das sind so die Szenarien. Ich tue mich so schwer, dieses, dass man im Durchschnitt dauert eine Bodenbildung 386 Tage, das lege ich jetzt an und dann ist es klar, 386 Tage oder was, glaube ich, da der Durchschnitt ist, dann an dem Tag, genau an diesem Tag kommt das Tief und dann können wir alle YOLO machen. Also, I don't know.
Genau, da gehe ich auch für gewöhnlich nicht mit. Andererseits war ich schon echt überrascht, wie genau das Ginze dann doch in diesem Zyklus war. Also, dass wir letztes Jahr quasi auch wieder in Q4 einen Top gesehen haben, da im Oktober. Und ich glaube sogar halt auch relativ gut dokumentiert wurde anhand von On-Chain-Signalen und allen anderen Sentiment-Mustern, die man da hatte, dass das ein Top sein könnte. Long-Term-Holder, die massiv verkauft haben. Und trotzdem, so funktioniert die Psychologie ja, redet man sich ein, ja, dieses Mal könnte schon irgendwie anders sein oder es wäre zu offensichtlich. Und ähnlich könnte es halt auch mit dem Bottom sein. Wir gucken gleich mal, was deine Analyse gerade sich in charttechnischer Sicht bei Bitcoin, wie sich das übersetzt. Aber vorher wollen wir nochmal einen kleinen Check in den Altcoin-Space machen, beziehungsweise begeben uns doch mal in den Krypto-Aktien-Bereich. Wir schauen uns noch die Circle-Aktie an. Die hatte ja letzte Woche, also Circle das Unternehmen, Quartalszahlen präsentiert. Die Aktie ist von ihrem Tief am 3. August mehr als 15% im Plus. Und ja, ich würde sagen, die eigentlichen Quartalszahlen wurden eher gemischt aufgenommen. Also der Umsatz ist zwar um 7% gestiegen, aber lag damit auch unter den Erwartungen der Analysten. Derweil fielen die Gewinne höher aus als erwartet, also Earnings per Share bei 18 US-Dollar Cent erwartet waren 16. Und auch das USDC-Volumen ist höher, 151% aufs Jahr gesehen und der Supply halt auch um 19% gestiegen, was ja halt auch wichtig ist für Circle. Also grundsätzlich zeigt der Pfad auf Wachstum. Circle hat seine Forward Guidance für das Fiskaljahr 2026 ebenfalls angehoben und erwartet auch mehr Umsätze. Und interessant, aufgrund von ARK-Token-Verkäufen. Es gibt ja hierzu auch News, der bevorstehende Mainnet-Launch der eigenen Stablecoin-Blockchain ARK ist für den 16. September angesetzt, also ein bisschen mehr als einen Monat. Und man muss auch sagen, mit einer Who's Who an Validator-Besetzung, also es werden Partner genannt, aber sie sollen schon Validatoren sein aus dem TradFi-Bereich. BlackRock, die DTCC, Visa, aber auch Mastercard und noch ein paar mehr Heavyweights sind damit bei. Und die Chain, die kriegt ja, so wie ich das verstanden habe, einen eigenen Gas-Token. ARK heißt er halt. Und so wie man das halt im Crypto-Space kennt, wird der halt vorher wahrscheinlich halt auch verkauft. Also es gibt einen Token-Sale möglicherweise wie und die Details wissen wir halt noch nicht. Aber das Unternehmen erhofft sich dadurch natürlich auch in gewisser Weise Einnahmen. Circle lebt ja natürlich aber auch von der Distribution seiner USDC. Also je mehr USDC im Umlauf sind, desto mehr verdient das Unternehmen vom Yield der Reserve. Nun steht man auch kurz davor, den aktuellen Deal mit Coinbase unter denselben Konditionen zu erneuern. Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, grundsätzlich ist diese eher auch besser für Coinbase, weil Circle ja die Reserveeinnahmen abtritt. Aber der Deal ist, und das war ja die Befürchtung noch vor ein paar Monaten, zumindest nicht schlechter als vorher. Stefan, für dich persönlich war auch der bearische Call von Morgan Stanley ein Grund, über deine Circle-Position nachzudenken. Was sagst du zum neuesten Zahlenwerk und wie siehst du das charttechnische Bild bei Circle?
Ich mache mal den Chart schon mal rein. Allen voran, ja, wenn morgen Stanley zwei Tage vor dem Vorveröffentlichung der Quartalszahlen dann nochmal sagt, oh, wir sind enorm bärisch und wir reduzieren, das war gemerkt vor den Zahlen und nicht nach den Zahlen, das Kursziel auf 37 US-Dollar, dann weiß ich immer schon, Nachtigall, ich höre dir trapsen, das ist so ein bisschen ein klassischer, normalerweise eher JP Morgan macht so eine Geschichte, eher, dass man dann nach einer harten Korrektur dann nochmal von viel tieferen Tiefs redet, um dann im Endeffekt vielleicht noch ein paar zittrige Hände und Kleinanleger aus ihren Positionen zu drängen, weil man braucht auch genug Liquidität, um selber einzusammeln. Tatsächlich, was mich ein bisschen nervt, Cathie Woods hat eine größere Position tatsächlich von Circle selber auch wieder aufgebaut. Die war ja nicht selten auch mal ein Kontraindikator, aber God knows. Spannend ist so ein bisschen, dass, wie gesagt, diese Verschiebung des Clarity Acts hier ausgerechnet auch wieder eher positiv zu sehen ist, hat man im Vorgespräch drüber geredet, weil im Endeffekt, wenn das nicht kommt, bleibt das Alte bestehen. Und das Alte bedeutet nun mal, dass Leute, die bei Coinbase, Kraken oder auch immer sind, Yields auf ihre Stablecoin-Anlagen bekommen und nicht dann irgendwie über ein bestimmtes Konstrukt aller Tagesgeldkonten mit Locken oder Staken von irgendwie den Coins dann überhaupt noch eine Yield bekommen könnten. Das wäre so ein bisschen ein Gespräch, wie wird der Clarity Act damit dann umgehen, weil die Banken dagegen gewettert haben. Und insofern, ja, wenn es gar nichts kommt, hast du vorhin lustigerweise gesagt, dann könnte Donny rein theoretisch auch noch schnell einen Tram-2-Token rausbringen und Circle profitiert davon, dass sie im Endeffekt dann die Yields auch wieder rausgeben. Also im Grunde genommen, das Bestehende, wie es gerade ist, läuft dann auch so erstmal weiter. Vielleicht war das im Endeffekt auch das Ziel, dass im Endeffekt gar keine Entscheidung kommt, dann bleibt es mehr Wild West und weniger Regulierung. Ja, habe ich eigentlich noch gesehen, das ist interessant, dass auch die Short-Quote, und das könnte ein Teil dieses Moves, den ihr jetzt gerade hier im Chart seht, gewesen sein. Ne? Wir haben am Mittwoch waren die Zahlen, wir waren in der Spitze 16%, wir stehen jetzt ungefähr ja, 13% höher, vorbörslich ziemlich genau unverändert zum Freitagsschlusskurs. Wir sehen aber charttechnisch zumindest mal, dass ein wichtiger Bereich gehalten hat. Zum einen haben wir hier nämlich ein offenes Gap gehabt im Bereich der 61,50 und auch bei diesem Tief aus dem Februar 26, wo wir so runtergecrashed waren, bevor wir dann ja im Endeffekt diese deutliche Erholung von 50 auf in der Spitze 140 Dollar gesehen haben, Gap zugemacht. Und dieser Bereich, der hier schon als Support gehalten hat, der hat auch erstmal wieder hier gehalten. Das ist wichtig. Gleichzeitig sehen wir, dass die Trendstärke, also hat nicht nur abgenommen, sondern der RSI ist moderat gestiegen wieder. Deutet, okay, wir haben nicht so richtig nachhaltigen Abgabedruck, sonst wären wir im Endeffekt noch tiefer gerutscht. Wir waren in der Spitze im Ende Juni einmal ganz kurz an der Zone überverkauft, bei ungefähr 30. Von da an haben wir aber ob tieferer Kurse im Kurs dann im Endeffekt einen höheren RSI gebaut. deutet zumindest darauf hin, so richtig wollte vielleicht keiner mehr verkaufen. Das ist ja immer die Sache, ne? Du musst ja auch jemanden finden, der wirklich verkaufen will, weil immer zwei Seiten bei einem Finnenhandel notwendig sind. Deswegen vielleicht auch diese Morgan Stanley-Nummer von wegen, kostet die $37. Insofern gibt uns die Circle-Aktien für günstig, weil es fällt ja auf jeden Fall viel tiefer. Das hat mich dahin zu bewogen, zu sagen, womöglich sehen wir da zumindest mal eine Erholung. Charttechnisch. Ja, wir bilden, das sieht nicht so schlecht aus, dass das hier ein Boden werden könnte, ja. Wenn man das jetzt mal so als Seitwärtsphase betrachtet, Unterseite, Pi mal Daumen, $59.60, Oberseite, diese Verlaufshoch, 10. Juli, 21. Juli, in Kombination mit der 50-Tage-Linie irgendwo bei 72-73 US-Dollar, das dürfte im Endeffekt so die erste Marke sein, die zurückgeklommen werden muss. Und dann geht es eigentlich schon sehr schön weiter. Ihr seht das, ne? Hier ist ein Gap noch offen. Steht bei $80. Dann wäre das hier geschlossen, das Gap, was wir hier am 22. auf den 23. Juni im Endeffekt hier ein Gap gerissen hatten. Das wäre so die erste Zone. Laufen wir die an und kommen wieder drüber, dann hätten wir so dieser Bereich, der hier Support war, der dann im Endeffekt beim Durchbruch hier dann Widerstand war, was hier wäre Oberkante, ich sag mal so $83 bis $85. Dann haben wir hier, und deswegen ist der rote Bereich vielleicht auch so wichtig, haben wir hier nämlich noch ein offenes Gap, also das ist quasi wirklich eine ziemliche Gap-Parade hier, die bei, was sind das, 90, könnt ihr euch einfach merken, 90 US-Dollar, also quasi $80 ist ein Gap, $90 ist ein Gap, das sind die beiden wichtigsten Gaps, die jetzt erstmal unmittelbar sind. Das wäre durchaus eine Erholungsmöglichkeit, und ich sag mal von 66 US-Dollar, wo wir jetzt gerade stehen, hoch, ich sag mal in Richtung 80 sind nochmal 20%, in Richtung 90 sind das schon 35% Kurspotenzial erstmal, da wird sich das im Endeffekt entscheiden, ob wir, weil ihr seht, wie wichtig dieser Bereich um 90 knapp darüber in der Vergangenheit war, der war mal im Dezember 25 die ganze Zeit Widerstand, dann hat man irgendwann geflippt, dann wurde im Endeffekt hier irgendwann dann zu Support, dann sind wir wieder durchgebrochen, also irgendwo der Bereich um $90 kann ich mir vorstellen, und bis wir wahrscheinlich da ankommen, dürfte hier auch die 200-Tage-Linie, die ihr hier gerade seht, die jetzt hier so langsam runterfällt, dann auch irgendwo ankommen, das heißt Kurspotenzial womöglich so $90 Bereich, was ja selbst vom aktuellen Niveau bei 66 noch, wie gesagt, 35% Kursplus ist eigentlich absolut decent.
Jo, also es tradet tatsächlich auch fast wie ein Altcoin-Chart oder wie einer von den Majors, die wir öfter hier in der Show haben, ne? Wenn sie so unter der 200, was war das, Tagelinie tradet. Das ist tatsächlich ein typisches Bild bei vielen anderen Altcoins auch. Auf jeden Fall spannend. Ich würde sagen, wir wechseln gleich mal zu Bitcoin. Nochmal kurz an euch, wenn euch der Content gefällt, Like und Kanal abonnieren. Das würde uns sehr freuen. Stefan, lass uns mal mit der Bitcoin-Analyse weitermachen. Gerade hier ist es ja auch nochmal spannend zu sehen, wie es weitergehen könnte. Was glaubst du, die ganzen Sachen, die wir vorhin besprochen haben, auf den Chart angewandt, besser gesagt.
Es ist immer noch ein Kampf, ne? Also wir sehen jetzt diese orangene Zone, das hatte ich auch in meiner Kursanalyse vom letzten Freitag, dafür braucht ihr ein Plus-Abo, kostet euch 1 Euro übrigens aktuell für einen Testmonat, das nochmal so am Rande. Da habe ich gesagt, das Level ist hier key. Also wir probieren jetzt gerade so ein bisschen irgendwie die 50-Tage-Linie zu halten, die häufiger zugeguckt haben, wissen, seitwärts laufende 50-Tage-Linie verliert dann irgendwann Aussagekraft, dann kann das drüber drunter, also darum oszillieren, so wie man so schön sagt. Bedeutet aber auch kurzfristig, sieht man jetzt 65,330, da müssten wir durch. Das ist hier per Tagesschluss, ging das los, dass das hier Ende Juli nicht weiterging. Dann haben wir hier am 31. Juli kam man nicht weiter. Und jetzt in den letzten Tagen, ne, gestern, gut, Sonntag, gebe ich nicht so viel drauf. Aber Freitag auch genau dort eingeschlagen. Montag jetzt nochmal genau eingeschlagen. Sprich, wir haben heute schon das Hoch vom Freitag nochmal getestet. Das ist nicht unüblich, dass dann da auch vermehrt Short-Positionen wieder aufgebaut werden, weil im Grunde genommen die Leute sehen, gutes CRV, kann ich meinen Stop-Loss, wenn ich falsch liege, relativ knapp da drüber legen. Bedeutet, wir müssen per Tagesschlusskurs über diese 65,370 give or take, gehen wir da drüber. Sicherlich irgendwo der Bereich, ich sag mal, knapp unter 66 und oberes Bollinger Band fängt jetzt schon wieder an, sich so leicht gen Süden zu bewegen. Bedeutet, die Range-Verengung könnte dann fortschreiten. Dann bräuchten wir im Endeffekt hier einen starken Ausbruch. Dann haben wir eine Chance in diese Zone, wie ich vorhin auch meinte, und das kann man an der Heatmap schön auch ableiten, dass im Bereich, der abgeleitet aus der Heatmap hier sehr viel Liquidität liegt, die eigentlich so ein Liquiditätsblock, ich zeichne ihn jetzt mal ein, liegt hier. Das wäre im Endeffekt auf der Oberseite das, wo die Market Maker sagen können, okay, wenn keiner will, dann machen wir halt nochmal eine Reise gen Norden, auch gerade solange jetzt die 50er irgendwie jetzt tatsächlich hell halten sollte, dass wir dann diese Bewegung hier reinnehmen, die Liquidität gegriffen wird und dann schauen wir mal weiter, ob wir jetzt diese Woche wirklich so massiv weiter gen Norden laufen. I don't know, dafür fehlt vielleicht auch gut. Vielleicht, wenn die CPI-Daten wirklich deutlich unter den Erwartungen sind und alle im Endeffekt dieses, yo, jetzt wird gesenkt demnächst feiern, das Narrativ wieder kommt, hätten wir noch 70,5 und allen voran 200-Tage-Linie, ähnlich analog zum zur Zirkelanalyse hier liegen bei 72.000 ungefähr bis dato dann. Auf der Unterseite wichtig aufpassen, fallen wir durch diesen grünen Bereich allen voran so ja, 64, 63,5 ist die Linie für mich, die eigentlich so am wichtigsten ist, ist, ich will nicht mehr sehen, dass wir die 62 unterschreiten. Man muss allerdings dazu sagen, und das kann ich dann auch wieder auf die Heatmap im Grunde genommen zurückverweisen, dass genau diese Zone hier zwischen 62,2 und Pi mal Daumen 60,5, 60,7 macht den Kohl nicht fett, dass das hier ein massives Liquiditätscluster auf der Unterseite ist. Und woher entsteht das? Logischerweise, die Leute haben womöglich diese Position gelongt und selbst wenn sie ein bisschen höher gekauft haben, sagen sich, ja, warte mal, sehe ich auch, diese Marke hier ist ja wichtig, das heißt, ich will meinen Stop-Loss irgendwo hier reinpacken. Dann packen alle ihren Stop-Losses hier rein von ihren gehebelten Positionen. Ja, wenn dann nicht so viel auf dem Spotmarkt passiert und das Orderbuch, wie gesagt, dünn ist, dann kann der Market Maker auch sagen, okay, eine neue Runde, rums die Bums, dann geht's da nochmal rein. Das sind die Marken auf Ober- und Unterseite, die momentan wichtig werden. Ich sehe jetzt tatsächlich nicht, dass wir unmittelbar schnell durch die 60 knallen und ich sehe auch leider nicht aus Bullensicht sozusagen für uns, dass wir sehr schnell diese 67 rausnehmen und dann einfach YOLO in Richtung 200er laufen. Gucken, ob wir das diesen Monat noch schaffen. Nur zur Erinnerung, das hatte ich letzten Mittwoch auch gesagt, die zweite Monatshälfte, weil wir wissen, August ist traditionell schwach. Bisher spielt das sozusagen nicht aus. Wir haben ja seit Monatsanfang eher eine leichte Kurssteigerung gesehen. Es ist aber eher die zweite Monatshälfte im August, die dann womöglich, zumindest mal in der Vergangenheit, eher nochmal für Gegenwind gesorgt hat.
Jo, wie du schon gesagt hast, vieles wird davon abhängig sein, wie so die Inflationszahlen diese Woche rauskommen. Und damit sind wir eigentlich schon bei den Makrodaten für die Woche. Inflationszahlen, jetzt hast du schon ein bisschen was weggenommen. Was genau erwartet uns noch diese Woche? Und vielleicht noch ein kurzer Check dazu.
Wir haben US-Verbraucherpreise, CPI, Kern-CPI, Monats- auf Monatsbasis, auf Jahresbasis, alles Mittwoch um 14.30 Uhr, ist auch der wichtigste Termin diese Woche. Dann am Donnerstag das Komplementär seitens der Erzeuger, also die Produzentenpreise. Die werden, weil die, wie gesagt, nachgelagert dann immer womöglich in die Inflation, in die Verbraucherpreise rüberschwappen. Dann haben wir noch wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosengeld. Die waren deutlich unter den Erwartungen letzte Woche. Bedeutet, die waren, glaube ich, bei 210 erwartet oder irgendwie sowas. Und die waren dann bei 199. Also das war auch ein Tiefstwert seit einer ganzen Weile. Also im Grunde genommen eher weniger neue Erstanträge in den USA. Das sind so die Marken, also die wichtigen Mittwoch, Donnerstag. Und dann haben wir zum Wochenschluss am Freitag noch US-Einzelhandelsumsätze. Da wird man sehen, ne, wie wirkt sich die hohen Spritpreise. Denn unabhängig davon, dass die probieren, die strategischen Reserven durch den Einsatz den Ölpreis runterzudrücken, man hat momentan eine starke Diskrepanz zwischen dem Ölpreis, der ja von seinen Jahreshochs verhältnismäßig deutlich zurückgekommen ist. An der Tanksäule macht sich das aber nicht breit, weil im Grunde genommen so ein bisschen Versorgungsknappheit ist, was Diesel und Benzin etc. angeht. Und das heißt, auch in den USA ist, glaube ich, der Durchschnittspreis für eine Gallone nationwide wieder über $4 gegangen. Das ist immer so die Schmerzmarke, wo es dann langsam auch für den Ami teuer wird. Also, ne, wir lachen darüber mit unseren einzelnen Literpreisen, ist klar. Aber nichtsdestotrotz, da geht es dann ins Geld, kann dann wiederum bedeuten, dass sie weniger im Einzelhandel ausgeben, also weniger konsumieren. Da werden wir mal sehen, was sagen die Einzelhandelsumsätze. Ja, und dann haben wir noch den Michigan-Index, also sprich die Verbrauchervertrauen, Konsumerwartung und so aus Michigan. Das sind aber auch nur die Preliminary, also die vorläufigen. Die sind meiner Meinung nach nicht ganz so wichtig. Also allen voran, guckt auf Mittwoch 14.30 und Donnerstag 14.30.
Genau, und dann natürlich, je nachdem, wie die Zahlen rauskommen, auf die Erwartungen, auch im Hinblick auf die Leitzinssenkung, auch im Kontext.
Wie die sich dann immer verändern und mitziehen, logisch.
Genau. Alles klar. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ein letzter Schild für heute, unsere Telegram-Gruppe @btcechochat, alles klein geschrieben. Der Link ist aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr mit der Community zu den heutigen Themen und allen anderen, was euch in Sachen Krypto beschäftigt, austauschen. Nächstes Mal einschalten, ich habe es vorhin schon gesagt, am Mittwoch um 12.30 Uhr zu Stefans Live-Analyse, wo er ja, sich euren Altcoin-Wünschen annimmt und im Chart anschaut. Wir haben das hier gerade heute eindrücklich gesehen. Und am Freitag dann mein Livestream nochmal, wo ich einfach die News der Woche einmal zusammenfasse. Ansonsten sehen wir uns dann wieder, wie gehabt. Obwohl, ich muss vielleicht
wollte
sagen,
ich grad sagen, du bist nächsten Montag nicht da, ne?
Genau, das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich erst am Dienstag veröffentlichen. Da schon mal der kleine Hinweis, dass ihr wisst, wenn am Montag der Invest nicht kommt, dann kommt der sehr wahrscheinlich am Dienstag.
Korrekt.
Ansonsten ja, wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Vergesst nicht zu liken, ich sag's nochmal, und den Kanal zu abonnieren, wenn euch dieser Content gefallen hat. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.
Bis, und ich sag mal, bis Mittwoch. Wie gesagt, merkt euch schon ein paar Altcoins, die ihr analysiert haben wollt. Dann gucken wir Mittwoch drauf. In diesem Sinn, bis dann.